Visuelle Revolution, der Einfluss industrieller Bildverarbeitung auf die Automatisierung. Darum geht's heute. Die industrielle Bildverarbeitung, auch industrielle Bildanalyse oder maschinelles Sehen genannt, ist ein Bereich der Technik, der Computer und Software verwendet. Und heute schauen wir uns an, wie wir das im Rahmen der Automatisierung bestmöglich nutzen. Dazu haben wir einen sehr spannenden Gast mit dabei. Wir freuen uns.
Herzlich willkommen zum Podcast zur Automation der Wirtschaft in der Dachregion mit Ihren Gastgebern Dan Bauer und
Alexander Heilmann. Hallo, lieber Dan.
Hey, buongiorno.
Es freut mich. Es freut mich, dass du mit dabei bist. Und es freut mich enorm, dass wir heute einen Gast begrüßen dürfen. Einen tollen Gast, den ich persönlich auch sehr schätze, der sehr viel Erfahrung im Bereich industrieller Bildverarbeitung mitbringt. Diplom-Ingenieur Harald Dietert, oder ich darf dich Harry nennen. Ich kenne dich nur so. Ist das okay für dich?
Hallo, servus.
Servus, Harry.
Hi. Es freut mich, dass du da bist. Es geht über Bildverarbeitung. Ja. Ich muss einmal eine Anekdote immer wieder lachen. Ja. Bildverarbeitung heißt in Englisch Machine Vision denn. Ja. Und ich werde nie vergessen, wo ich dann mal gehört habe bei einer Veranstaltung Machine Vision. Ja, kam ein Österreicher und meinte Machine Vision. Ja, was tut das für Machine Vision? Also zu Deutsch Maschine reinigen. Ja. Hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun. Ja. Aber es hat mir schon gezeigt, wie können wir das griffiger machen. Ja? Es ist ein unglaublich breiter Bereich, wo man sehr viel Wissen mitbringen muss. Ja? Daher vielleicht, Harry, an der Stelle an dich. Ja? Was ist Machine Vision jetzt im Dach der Automatisierung? Ja? Was kann man sich darunter vorstellen? Vielleicht kannst du uns ein paar Eckdaten nennen.
Gut, also Machine Vision, ja, ist im Prinzip die Schlüsseltechnologie, kann man sagen, für die Automatisierung. Ja? Also das sehende Auge für die Automatisierung. Und es gilt auch im Prinzip, oder es ist notwendig, um die Industrie 4.0 umzusetzen.
Was genau bedeutet das? Also was heißt sehendes Auge? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Das muss ich mir vorstellen, ich habe ein Kamerasystem. Ja. Dieses Kamerasystem ist quasi das Auge, schaut auf das Produkt, schaut auf das Paket etc. Ja. Und je nachdem, was die Kamera sieht, kann sie auch dementsprechend auswerten. Ja. Das heißt, Bildverarbeitung, Machine Vision, ja. Es ist sehr, sehr entscheidend, dass das Kamerabild, was eben generiert wird, gut ausgeleuchtet ist, gut sichtbar ist alles. Und dann kann man dementsprechend die ganzen Werkzeuge benutzen, um eben die Bildverarbeitung durchzuführen.
Das heißt tatsächlich, dass wenn die Kamera, ich glaube, ich habe das mal in der Verarbeitung von Äpfel oder Sortierung von Äpfel oder was gesehen, dass die Kamera eben diese Äpfel anschaut und entsprechend dann zuordnet, je nachdem, wie sie aussehen, welche Größe sie haben und so weiter. Darum geht es letztendlich, ne?
Genau, das ist ein Beispiel davon, ja. Aber da sind wir schon im High-End-Bereich. Ja, es ist gar nicht so einfach, wie man glaubt, so etwas zu sortieren.
Das glaube ich, ja. Mhm. Was ist der Low-End-Bereich? Wo startet das Ganze im Einsatz?
Low-End-Bereich würde ich sagen, ein ganz kleines Sichtfeld der Kamera, ja, aber nur zum Beispiel jetzt eine Schraube kontrolliert wird, ob diese vorhanden ist oder nicht vorhanden ist. Das würde ich einmal als Low-End bezeichnen.
Vielleicht ein kurzer historischer Ausflug zur Bildverarbeitung. Ich glaube, Harry, die Bildverarbeitung hat ja die Anfänge in den 1950er, 1960er Jahren. Ja? Da wurde ja mal begonnen so mit den ersten digitalen Bildern, früher Anwendungen, ja? Wo man einfachste Muster erkannt hat. Was wir gesehen haben in den letzten Jahren, ist auch hier ein großer technologischer Sprung. Wie siehst du das? Wie ordnest du das ein? Also ich sage mal 1950 bis 1990, ja, gibt es da eben, wie auch Dan jetzt kurz angesprochen hat, einmal einfache Prüfverfahren, die heutzutage noch wichtig und richtig sind. Ja, aber es geht ja jetzt auch, also man kann ja auch viel mehr mit Bildverarbeitung machen. Siehst du da auch so einen Sprung in den letzten Jahren, der sich jetzt mal wirklich krasser ergeben hat?
Also wir haben definitiv einen massiven Sprung gemacht, ja, allein schon wegen der KI. Also der künstliche Intelligenz dahinter. Aber nochmal ganz zurück zur Vergangenheit quasi. Damals war es sehr, sehr schwierig, ja, eine Zahl 5 von dem Buchstaben S zu unterscheiden. Ja. Und das haben manche Hersteller sehr, sehr gut zusammengebracht. Ja. Und das Lustige ist, das ist jetzt noch immer nicht so einfach. Ja. Also sprich, es wird zwar immer einfacher, ja, aber man kann gar nicht vorstellen, dass es eben so wie wir Menschen das eben sehen, 5 und S, ja, ist für uns ab und zu auch nicht so eindeutig, ja, und für die Kamera dann sozusagen auch nicht, ja. Und das hat sich quasi jetzt eingelaufen verbessert, sodass wir im Prinzip das als Referenzwert hernehmen könnten, ja, ein 5er und ein S zu unterscheiden.
Okay. Verstehe. Man muss ja sagen, Harry, du bringst ja unheimlich viel Erfahrung mit in dem Bereich. Du verantwortest ja aktuell jetzt die Märkte Österreich, Slowenien für einen der Marktführer. Wir sprechen über die Dachregion, das ist unser Fokus. Da hast du auch sehr viel Erfahrung gesammelt. Ich schätze dich persönlich sehr. Wir kennen uns aus Projekten und ich weiß, dass du jemand bist, der immer Lösungen findet vor Ort. Ja, denn wir haben das Thema Lösungen schon mal angesprochen, ja, dass es wichtig ist, da Lösungen zu finden. Jetzt haben wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aus unterschiedlichen Bereichen. Ja. Natürlich auch von Produktionsumgebung, Logistikcentern. Ja. Ich habe das mir das mal auf diese beiden Bereiche einschränken, wo du, Harry, viel Erfahrung mitbringst. Jetzt habe ich ein Logistikcenter. Ja. Wo wären jetzt Einsatzbereiche, wenn wir jetzt so die Vergangenheit mal hinter uns lassen und aktuell ein Logistikcenter betrachten, wo wären da jetzt so Einsatzbereiche für Machine Vision, wo wir keine Maschine reinigen, wie wir gerade gelernt haben, was bringt's wirklich? Ja? Wo sagst du, wo kann man beginnen zu automatisieren mit Bildverarbeitung?
Es kommt ganz darauf an, was man machen möchte. Ja, als Beispiel kann man sagen, zum Beispiel eine umweltbewusste Verpackungsoptimierung. Ja? Sprich, ich schaue mir die einzelnen Produkte an, ja. Ein 3D-System misst dann dementsprechend das Produkt aus und bestimmt dann dementsprechend im nächsten Schritt die Kartongröße, ja. Sodass ich jetzt da keinen riesen Karton habe für ein kleines Produkt, sondern einen optimalen Karton sozusagen, der was auch eventuell genau auf das zugeschnitten wird, ja, um so ressourcenschonend zu arbeiten, ja, und natürlich auch kostengünstiger zu verpacken. Das ist ein Beispiel. Oder was man schnell umsetzen könnte, speziell in Logistikzentren, ist zum Beispiel, wenn man bei einer Kommissionierstation, also dort, wo man die Ware verpackt, ja, anstatt einen Handscanner zu verwenden, der was eben die einzelnen Produkte abscannt, also den Code am Produkt, dass man hier sozusagen über Kopf eine Kamera montiert, also wie ein sehendes Auge montiert, und der was automatisch, oder die Kamera, was dann automatisch den Code liest, wenn man das Produkt präsentiert. Ja. Das heißt, ich habe beide Hände frei, um das Produkt anzugreifen und muss nicht mehr eben dementsprechend den Handscanner jedes Mal ablegen, aufnehmen, ablegen.
Das ist sehr spannend. Das bedeutet für mich, ich stelle mir vor, ich bin jetzt ein Geschäftsführer, muss für mich die Entscheidung treffen, ob ich diesen Weg gehe. Dann habe ich zumindest jetzt mal zwei Anhaltspunkte verstanden. Entweder ich kann meine Ressourcen deutlich effizienter gestalten, ob ich der Nachhaltigkeit wegen oder weil einfach ich ein preisintensives Produkt habe am Markt und muss da eben auf die Produktionskosten achten. Das ist mein erster Indikator. Mein zweiter dafür ist aber auch einfach, dass ich einen Personalmangel damit kompensieren kann, richtig?
Richtig. Absolut.
Okay. Ja. Das heißt, es geht auch nicht darum, und jetzt ist die Frage gerade auch im Bezug von KI, es heißt ja immer, dass KI und die neue Automatisierung, neue Technologie und so weiter, dass das Arbeitsplätze kosten würde. Jetzt ist meine persönliche Perspektive, wir haben ohnehin viel zu wenig Arbeitskräfte, ob das jetzt Fachkräfte oder normale Arbeitskräfte sind, wir haben ohnehin zu wenig, dann ist es doch sinnvoll, die zu kompensieren. Ist das ein Weg, den ich damit gehen kann?
Die Sache ist eher, man muss das machen. Ja, um konkurrenzfähig zu bleiben. Ja, ich kann da zum Beispiel ein kleines Beispiel nennen, sozusagen von einem Kunden aus Kärnten in dem Fall. Der hat mir mal eine Anfrage geschickt, wo klar drinnen gestanden ist, dass eben 6 Mitarbeiterinnen sozusagen rationalisiert werden sollten. Das ist tatsächlich so in der Anfrage gestanden. Und ich habe das gelesen und habe dann abgelehnt. Ich habe gesagt, ich kann das nicht machen. Ja. Es tut mir leid, ich kann nicht sagen, okay, das sind da 6, in dem Fall waren es wirklich Damen oder Mütter, je nachdem, ja, werden dann rationalisiert und müssen einen neuen Job suchen, ja, lehne ich ab. Und dann habe ich eben der Ansprechpartner angerufen und hat gesagt, ja, er hat das auch nicht gern gelesen, so etwas, ja, aber wenn das nicht automatisiert wird, dann irgendwann landet die ganze Produktion im Ausland und dann haben alle keinen Job mehr, ja. Und wenn man das so betrachtet, macht es durchaus Sinn. Absolut, und es ist nicht mehr aufzuhalten.
Ja. Das heißt auch tatsächlich, wenn ich in einem Wettbewerb stehe mit Ländern, die im Ausland günstiger produzieren und ich aber den Wert darauf lege, dass bei mir noch vor Ort produziert wird, auch noch mit Leuten, die bei mir sitzen, dann muss ich quasi diesen Weg gehen.
Richtig.
Und kann meine Leute dann entsprechend ja auch, es gibt ja auch technisch gesehen die Möglichkeit, die Leute zu behalten, aber zum Beispiel umzuschulen und in einen anderen Bereich zu versorgen. Das würde ja auch möglich sein.
Richtig, ja.
genau.
Also ich kann das Kapazitäten heißt, erweitern, sozusagen.
Tatsächlich ist es heute keine Option mehr, sondern man muss es tun, um wettbewerbsfähig zu sein. Und eigentlich ist dann eher egal, ob man Leute damit kompensieren kann oder nicht, sondern ich habe gar keine andere Wahl mehr, außer es eben zu wagen, den Weg, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das habe ich richtig verstanden.
Absolut, ja.
Okay.
Man muss, wenn ich kurz reingrätschen darf, weil du es vorher erwähnt hast, Harry, dass ja auch Lösungen, wie zum Beispiel, ich ersetze den Handscanner, ja, recht einfach integrierbar sind. Ja, und das haben wir selbst auch schon mal hautnah umgesetzt und erlebt, auch mit dir gemeinsam. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit da, wir haben da auch eine eigene Folge dazu, semi-automatisieren, ja, bedeutet, ich habe Mensch und Maschine und ich kann auch den Menschen die Arbeit erleichtern, ja. Beispielsweise auch im Tiefkühlbereich hatten wir ein Projekt, wo der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dann den Stapler nicht mehr verlassen muss, ja, und kann direkt aus der Fahrerkabine heraus arbeiten. Beispielsweise auch die Handscanner-Thematik, ja, wo ich einfach ergonomisch freundlich arbeiten kann. Also es gibt da, glaube ich, auch die Möglichkeit, so Mittelwege zu finden, auch wenn das große Ganze, wie wir jetzt gerade gehört haben, sicher die Automatisierung ist, wie du auch sagst, wo kein Weg daran vorbeiführt. Aber wie siehst du, wenn ich da nochmal kurz reingrätschen darf, ja, dieses Thema Semi-Automatisierung, dass wir das kurz touchen. Ja. Ist das einfach umzusetzen? Bringt das Vorteile aus deiner Sicht?
Also definitiv, also dieses kollaborative Arbeiten mit eben Maschinenvision oder auch mit Roboter, ja, ist durchaus ein Weg, den man gehen sollte oder gehen muss teilweise, ja. Auch dein Beispiel, was du genannt hast mit dem Stapler, ist sehr, sehr klar, wo der Vorteil liegt. Eben mit einem Mitarbeiter, der den Stapler bedient, nicht mehr aussteigen muss, ja, sondern sitzen bleiben kann und alles dort erledigen kann, ist er einfach schneller, effizienter und ich brauche dann wiederum weniger Stapler, weniger Personal, um eben den gleichen Output zu schaffen.
Okay, verstehe. Also ich denke, es ist sehr vieles möglich und wenn ich jetzt wieder Anwender bin und ein Logistikcenter habe, ich bleibe jetzt mal gerne in der Logistik heute, muss dazu sagen, Harry, du bringst Erfahrung in der Produktion, also im Factory Automation Umfeld, als auch in der Logistik mit. Ich bleibe jetzt kurz in der Logistik. Wie starte ich so ein Projekt? Worauf sollte ich achten? Wie kann ich, es ist ja unheimlich breit gefächert, ja, das Thema Machine Vision, ja. Wir haben jetzt gehört, es geht um Effizienz, es geht um 3D-Lösungen, um KI, ja. Das sind so Begriffe, die du jetzt gut zusammengefasst hast. Aber jetzt habe ich ein Logistikcenter schaue mir die Intralogistik an und möchte die einfach effizienter, besser gestalten, ja. Also, Ware kommt an, Ware verlässt irgendwann das Logistikcenter. Wie würdest du ein Projekt starten? Wie würdest du die Sache angehen?
Also am Anfang natürlich einmal die Ist-Situation anschauen, beurteilen dementsprechend, ja, und dann von dort ableiten, was ineffizient ist. Ja. Dann dementsprechend Prioritäten setzen, ja, und das Ineffizienteste mal zuerst anschauen. Ja. Und dann im Prinzip mit diversen Firmen zusammenarbeiten, ja, die was Konzepte darauf auslegen. Und dann je nachdem, wann der Return on Invest da ist, ja, auch die Entscheidung treffen, was man zuerst umsetzt.
Okay.
Das wäre jetzt auch gerade meine Frage gewesen, wo du schon Return of Invest ansprichst. Hast du so einen Durchschnitt an Zeit vom Return of Invest? Und meine zweite Frage, welche Hürden kommen denn auf mich zu oder womit muss ich denn rechnen, was vielleicht nicht so gut läuft von Anfang an, was ich vorher schon mal bedenken könnte?
Der Return Invest, würde ich sagen, geht von 3 Monaten bis hin zu 3 Jahren, je nachdem. Ja. Im Durchschnitt würde ich mal sagen, unter einem Jahr bei vielen Anwendungen. Also eigentlich sehr, sehr schnell. Ja. Und es gibt oft auch eigentlich keine Gründe, die gegen eine Umsetzung sprechen. Ja. Deine zweite Frage ist nämlich so, dass zwischen Theorie, ja, also zwischen dem Konzept und der tatsächlichen Umsetzung natürlich sehr, sehr viel dazwischen liegt, ja. Und man sollte sich nicht erwarten, dass es von Anfang an perfekt funktioniert. Ja, es gibt immer wieder gewisse Iterationsphasen, ja. Man sagt, okay, man startet einmal, man schaut sich das an, ja. Und man macht immer eine neue Iteration, bis es dann einmal eben so gut als möglich funktioniert.
Jetzt muss ich dazu sagen, dass Machine Vision ja ein Thema ist, das mich persönlich auch sehr berührt. Wie du weißt, Harry, ja, das ist ja auch unsere Historie, unser unser großes Steckenpferd, auf das wir gerne zurückblicken, das wir nach wie vor sehr, sehr pushen. Ja. Daher versuche ich jetzt nicht so sehr ins Detail reinzugehen für unsere Zuhörer. Aber es ist ja auch, besteht ja auch die Möglichkeit, wir haben über Semi-Automatisierung, wir haben über Vollautomatisierungslösungen gesprochen, aber auch alte Anlagen, alte Logistikcenter, Produktionsumgebungen fit zu machen für die Zukunft. Ja. Gibt es ja sogenannte Retrofits, ja, wo wir auch schon in Projekten gemeinsam gearbeitet haben. Das ist oft sehr herausfordernd. Aber ich würde auch gern das einfach mal ansprechen, ja. Dass es ja auch Möglichkeiten gibt, alte Anlagen fit zu machen. Ja, haben wir auch einen Nachhaltigkeitsfaktor, ja, wo ich jetzt nicht ein neues Logistikcenter brauche, oder? Um das komplett abzubilden. Ja. Wie siehst du das? Wo sagst du, macht das Sinn, das mal anzugehen? Ich weiß, dass du da immer sehr, sehr kundenorientiert bist und wirklich immer tolle Lösungen erarbeitest, die unterm Strich für den Kunden auch Sinn machen. Ja. Und wie du auch erwähnt hast, denn ROI ist auch ein großes Thema. Ja. ROI, Sinn machen, Menschen mit einem alten System. Wie siehst du das, Harry? Geht das? Ja? Also, wir haben es mal gemacht, aber sprechen wir jetzt mal im Podcast darüber, wie du das wirklich siehst.
Also, ja? Retrofits sind immer die schwierigsten Anwendungen sozusagen, also die schwierigsten Projekte. Ja? Wenn man Anlagen hat, die seit 20 Jahren schon laufen, ja, muss eben die ganze Dokumentation noch durchlesen, man muss es eben verstehen, was damals eben gemacht worden ist. Also dort immer mit Vorsicht zu genießen, natürlich, das Ganze, ja. Jedoch, es ist genauso notwendig. Ja. Als konkretes Beispiel kann ich nennen ein Barcode-Lesetunnel. Das heißt, man kann sich vorstellen, die Kartons kommen daher, ja, oder eben die Artikel kommen daher auf einem Förderband und müssen dann gescannt werden. Sprich, eben der Code am Artikel oder am Karton muss gelesen werden. Und vor 20, 25 Jahren war eben State of the Art, dass man hier Code-Lesegeräte einsetzt, also laserbasierte Code-Lesegeräte. Und mittlerweile ist man in Richtung Machine Vision sozusagen, also mit Kamerasystemen. Und dadurch, dass ich eben ein Bild mache, jedes Mal, wenn ein Artikel daherkommt, ja, kann ich auch dementsprechende Algorithmen einsetzen, um eben Codes zu lesen, die was vorher nicht lesbar waren, durch eben laserbasierte Technologie. Und dadurch erhöhe ich wieder meine Leserate. Ja, dass ich will natürlich so viele Produkte als möglich beim ersten Mal durchfahren lesen. Durch die Erhöhung der Leserate, ja, erhöhe ich wieder meinen Durchsatz. Ja, und dadurch kann ich wieder kostengünstiger sozusagen mein Logistikzentrum bedienen.
Das heißt, man kann es pro Station als ROI sehen. Ja? Das heißt, ich kann es als Profit Center runterbrechen. Richtig. Auf eine Station. Absolut,
ja. Mhm. Genau. Und ja. Sehr, sehr spannend. Ja. Ich würde sagen, wir sind für die erste Folge heute fertig. Harry, danke, dass du heute unser erster Gast warst.
Ich sage Dankeschön für die Einladung. Eine große Ehre, der erste Gast
zu sein. Wir machen sehr, sehr gerne weiter und vertiefen nochmal mit dir. Und jetzt für alle, die zugehört haben, herzlichen Dank bis dahin und hoffentlich bis zur nächsten Folge.
Dankeschön.
Dankeschön. Danke euch. Tschüss.